öffentlichen Statistiken gibt. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich, dass die Schweiz problemlos Gold in den internationalen Markt werfen kann.
Wenn dieser Goldhahn zugedreht würde, nehmen wir jetzt einmal diesen außergewöhnlichen und vielleicht nie eintretenden Fall an, wie würde oder was hätte das für Auswirkungen für Südafrika, wenn an der Schweizer, wenn an der Zürcher Börse nichts mehr läuft in Sachen Südafrika?
Südafrika ist ja Meister in Umgehungsgeschäften. Es wäre für sie trotzdem noch sehr verlustreich, wenn man im Auge behält, dass 40% Erlöse aus dem Goldhandel stammen. Und das würde Südafrika am Lebensnerv treffen, auf jeden Fall. Heute schon ist das südafrikanische Gold auf dem Weltmarkt nicht mehr so beliebt wie früher. Und die Amerikaner diskutieren über Zertifikationsbestimmungen, wo nur noch Gold verkaufen werden kann mit so einem Zertifikat. Ob das kommt, ist sehr fraglich. Aber wenn das kommen würde, hätte eine sehr große Wirkung.
Wir sind bei den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südafrika und der Schweiz. Was fließt von der Schweiz aus nach Südafrika?
Verglichen mit der Bundesrepublik natürlich sehr wenig. Es gibt ein paar Multis, chemische Industrien wie Sonder, Ziba Geige etc., die nach Südafrika exportieren. In Zahlen ausgedrückt ist es sehr wenig. Wichtiger ist der Import aus Südafrika. Die Schweiz nimmt auf der Länderrangliste 1987 den 7. Platz ein, wenn man davon das Gold wegnimmt. Rechnet man das Gold hinzu und würde die Schweiz auf den ersten Rang vorrücken, natürlich wenn andere Länder auch die Goldbarren aufgeführt würden.
Wir sind jetzt schon mitten in das Thema hinein vorgestoßen. Ich hätte von dir noch ganz gerne gewusst, wie bist du zum Sekretär dieser Aktion Südafrika-Boykott geworden? Wann?
Ich bin Sekretär seit 1987 und zwar war ich anfänglich in einer Basisgruppe, eben von dieser Theatergruppe, haben wir eine Drittweltgruppe gegründet, wo wir in den Vorstand aufgenommen wurden bei der Aktion Südafrika-Boykott. Und später bin ich dann nach Basel gezogen und habe gemerkt, dass die Boykottaktivitäten verstärkt werden müssen. Und da wurde zum Glück eine Stelle als Sekretär frei. Mhm. Meine Hauptaufgabe ist heute noch, Basisgruppen zu betreuen. Das heißt, wir stellen Informationsmaterial her, wir recherchieren zum Handel Schweiz-Südafrika und koordinieren, wie gesagt, die Kampagnen mit anderen befreundeten Organisationen.
Auch in Deutschland offensichtlich, in der BRD?
Natürlich, ja. Zur Wirkung von Sanktionen kommen wir sicher nachher. Ich kann nur beifügen, die Sanktionen haben nur gewirkt, weil die internationalen Anti-Apartheid-Bewegungen eng zusammengearbeitet haben.
Prima.
Ich hätte eine Zwischenfrage. Hat dass du in Freiburg im Breisgau wohnst, etwas damit zu tun mit den internationalen Verbindungen oder ist das etwas, was man weglassen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich muss dich korrigieren, ich wohne in Basel und ich habe sehr viele Freunde in Freiburg und da haben wir doch gute Kontakte.
Ich höre deinen Dialekt nach, deiner Aussprache nach, da ein ostschweizerisches Element drin. Du hast mir gesagt, du kommst von St. Gallen. Hast du irgendwelche schon Berührungspunkte auch mit der ganzen Aktion um den zu planenden und schon im Bau befindlichen Waffenplatz bei Neuchlen und Anschwilen gehabt?
Ja, ich habe sehr nah verfolgt, beziehungsweise fern verfolgt, von den Gefühlen her habe ich es nah verfolgt. Und zwar geht es ja darum, dass ein Waffenplatz realisiert werden sollte in einem wunderschönen Gebiet, wo ich aufgewachsen bin. Wir haben als Kinder dort gespielt und es war für mich eine sehr wichtige Phase. wenn man dort oben ist, kann man überhaupt nicht begreifen, wieso dass man zur heutigen Zeit der Entspannung Waffenplätze bauen will. Ich bin sehr stolz, ich muss das sagen, auf den Widerstand der Gruppen. Letzten Donnerstag, Freitagabend wurde ja dieses Camp, was ja legal war, trotzdem von der Polizei geräumt. Ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, dass man gegen friedliche Protestler, Protestlerinnen so massiv vorgeht.
Siehst du einen Zusammenhang zwischen der offiziellen Reaktion der Kantonsregierung von St. Gallen, aber auch vom Bundesrat Villiger im EMD und der professionellen Arbeit, die du jetzt machst für die Aktion Südafrika Boykott?
Genau die gleichen Leute, die den Waffenplatz heute befürworten, die haben uns früher in der Südafrika Boykottarbeit auch massiv behindert. Es sind genau die gleichen Köpfe, es sind genau natürlich die gleichen Ostschweizer Strukturen, dieser Filz zwischen Wirtschaft und Militär. Natürlich gibt es da Verbindungen.
Wunderbar, dann schlage ich vor, wir machen eine Runde Musik und dann kommen wir zur aktuellen Situation von Südafrika jetzt. Thank you.
Ja, Radio Dreieckland von der 2,3 MHz aus dem Studio Freiburg. Das war gerade die Gruppe Orchestra Marabenta Star de Mosambik von der Platte Beat Apartheid. Und um die Apartheid geht es in der heutigen Stunde. Wir strahlen eine Sendung aus von Radio Dreieckland Basel, und zwar ein Gespräch mit Urs Egger, dem Sekretär der Aktion Südafrika-Boykott in der Schweiz.
Du vor einem Jahr gedacht, Urs Egger, Sekretär der Südafrika, der Südafrika-Boykott-Aktion, dass Nelson Mandela freikommt. Wäre das vor einem Jahr noch denkbar gewesen, dass es so schnell ginge, bis Mandela frei wird?
Ja, wir haben die Krise des Apartheid-Regimes natürlich immer gespürt und wir wussten ganz genau, irgendwann müssen sie Zugeständnisse machen. Und ab und zu gab es Gerüchte, die aus der Nähe kamen von der Regierung, dass Mandela freigelassen wird. Und wir wurden natürlich immer wieder enttäuscht. Als er auch krank wurde, haben wir gedacht, jetzt kommt er weg, wenn er TB, Tuberkulose, die jetzt geheilt ist, hatte. Natürlich waren wir überrascht von dieser bekannten Rede vom 2. Februar, die Eröffnungsrede im Parlament. Mhm. Das war für uns eine Überraschung.
Ich habe hier eine Reihe von Spiegel der letzten 3-4 Monate vor mir und da ist Südafrika immer wieder ein Thema. Am 12. März 90 heißt es Speer der Nation, die Befreiungsbewegung ANC will das Exil verlassen und mit der Regierung in Pretoria verhandeln. Nelson Mandela hat die Führung wieder übernommen. Dann am 19. März, also schon eine Woche später, Albtraum am Ende, die große Apartheid zerbricht, die meisten schwarzen Heimatländer verlangen ein vereinigtes Südafrika, ebenso wie die Befreiungsbewegung ANC. Dann am 26. März geht es um Namibia, unglaubliche Geschichte. Staatschef Nujoma bemüht sich um das Wohlwollen der alten Kolonialherren. Das jüngste Land Afrikas ist auf die Wirtschaftskraft der Burenrepublik angewiesen. Dann am 16. April Waffenölen. Da ging es um die Radikalen, die die Gespräche zwischen schwarzen und weißen Südafrikanern erschweren. Blutiges Ende der Befreiung Afrikas, heißt es da im Lied. Und im bis jetzt letzten heißt es im 28. Mai, Heiliger Krieg. Burische Extremisten kämpfen gewaltsam gegen die Reformen im Kapstaat. Sie fürchten um ihre Privilegien. Das ist vielleicht einmal so ein erster Zug an Schlaglichtern, die hier zu spüren waren in den Medien, am Beispiel der Spiegel. Numan, du hast vorher diese Eröffnungsrede angesprochen von Frederik Wilhelm de Klerk vom 2. Februar dieses Jahres. Das war zur Eröffnung der Parlamentssession in Südafrika. Was ist das für ein Parlament? Wer sitzt in diesem Parlament drin?
Eben wie es auch aussagt, es sind die Weißen, die die Mehrheit haben in ihrer Kammer und über alles Wichtige bestimmen. Dann gibt es natürlich noch kleinere Kammern, die wenig Einfluss haben und wo nur Farbige und Mischlinge vertreten sind. Die Schwarzen sind aus dem Parlament ausgeschlossen.
Was hat der Klerk in dieser Rede gesagt?
Was er gesagt hat, ist, erstens mal wurden die verbotenen Widerstandsorganisation ANC, der Afrikanische Nationalkongress, der PAC, der Pan-Africanist Kongress und die Kommunistische Partei und weitere Organisationen, die gebannt waren, die wurden wieder für legal erklärt. Er hat auch die Freilassung Mandelas angekündigt, die dann ein paar Wochen später auch gemacht wurde. Er hat sofort die Aufhebung der Vollstreckung der Todesstrafen erklärt und hat Leute entbannt, die früher nicht reden durften. Die durften heute wieder reden, dürfen da zitiert werden. Was wichtig ist zu dieser Rede, die kam nicht einfach so vom blauen Himmel. Und zwar wurde die international verfolgt bzw. erwartet. Der Ex-Präsident Botha hat ja genau vor einem Jahr gesagt, er werde entscheidende Schritte einleiten. Und die internationale Öffentlichkeit war zutiefst erbost, weil er den Ausnahmezustand noch verschärft hatte. De Klerk hatte keine andere Wahl, als die andere Richtung zu nehmen, also weg von der Apartheid.
Was ist De Klerk für eine Figur? Ich meine, er hat ja Botha ausgebotet in seiner eigenen Partei. Mhm. Botha ist auch schon ziemlich alt, ich glaube, er hatte Herzbeschwerden. Und da hat es ja nicht einfach nur hingenommen, dass er so ausgebotet wurde, aber dann war er schließlich doch weg vom Fenster. So habe ich das mindestens mitbekommen. Was ist De Klerk für ein Typ? Ist er ein Pragmatiker? Ist er ein Mensch, der tatsächlich gewillt ist, diese Apartheid wegzubekommen letzten Endes? Will er die Apartheid weghaben? Ist er dazu entschlossen?
Ich denke schon, dass er weg will von der Apartheid und dass er dazu gewisse Mittel hat.
Welche?
Er ist sehr moderat, er ist im Denken viel flexibler wie Botha. Botha war sehr stur, war sehr konservativ und der große Unterschied ist, De Klerk kommt nicht vom Mafia-Filz, wird nicht gestützt von Militär und Polizei und hat einen total anderen Hintergrund. Er ist ein Diplomat, er hat die Fähigkeit zu argumentieren und effektiv, er hat den Mut für neue Ideen.
Weshalb konnte er dann überhaupt an die Macht kommen? Das ist ja, warum haben die Kräfte, die hinter Botha standen, das nicht verhindert?
Wie gesagt, Südafrika war massiv unter Druck. Dazu muss ich weiter ausholen. Mhm. Südafrika war seit 1976, also von der blutigen Niederschlagung des Schülerprotestes in Soweto, gestern war ja der 14. Jahrestag, damals haben internationale Staaten Sanktionen gegen Südafrika verhängt. Die haben aber erst in den letzten paar Jahren massiv gewirkt. Man kann heute sagen, dass 50% von den ausländischen Unternehmen ihre Positionen in Südafrika liquidiert haben. Südafrika hat etwa 40 Milliarden Rand, also ein Rand ist ungefähr 65 Rappen, wegen den Sanktionen verloren. Kapitalabfluss sind das zu 30 Milliarden Rand und 10 Milliarden Rand Exportverluste. Und wenn man das hochrechnet, hat Südafrika in den letzten wenigen Jahren, 5 Jahren, in der Höhe von 100 Milliarden Rand Wirtschaftsdefizite eingefangen. Und mit dem kämpft natürlich ein Präsident und muss sich überlegen, wie er die Politik ausrichtet. Mhm. Weiter ist natürlich zu sagen, dass Südafrika ein Exportland ist und völlig abhängig vom Ausland ist. Und da musste De Klerk neue Wege gehen.
Das mag vielleicht der Hauptgrund gewesen sein für diese neuen Töne, aber nicht auch für die Ankündigungen De Klerks in dieser Rede.
Nicht nur. Ja. Der zweite Punkt, wieso es zu dieser De Klerk-Rede kam, ist, dass die Widerstandsorganisationen in Südafrika trotz Ausnahmezustand ihre Aktivitäten massiv verstärken konnten. Es wurden zwar sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten umgebracht, inhaftiert oder mundtot gemacht, trotzdem konnten sie sich wieder neue Kräfte sammeln und mit großen Protesten, ich denke da an Streiks, an Boykottaktionen, ebenfalls der Kampagne des zivilen Ungehorsamkeit, wo sie Apartheidgesetze verletzt haben, so konnten sie internationale Öffentlichkeit schaffen. Die Medien haben wieder berichtet darüber. Mhm. Und diese zwei Faktoren, Sanktionen und Widerstand im Land, haben neue Impulse in Südafrika ausgelöst.
Wie stark ist der Umstand, dass im Grunde genommen die ganze europäische Landkarte jetzt innerhalb von nur einem halben Jahr völlig verändert wurde? Also inwiefern sind die Umwälzungen in Osteuropa nicht auch noch mit beteiligt an diesen Schritten?
Die nationale Party, die Regierungspartei, mhm, die konnte, kann jetzt natürlich nicht mehr sagen, sie reden nicht mehr mit Kommunisten und Terroristen, die von Moskau bezahlt und gesteuert werden. Heute müssen Sie hier eine neue Argumentation suchen, wieso, dass Sie jetzt erste Gespräche vom 2. bis zum 4. Mai mit Ihnen geführt haben. Hier hat es ein Vakuum gegeben. Das Zweite ist sicher, dass Moskau jetzt auf die Widerstandsorganisationen durch auch einen anderen Einfluss einnimmt. Moskau hat sicher das Bedürfnis, friedliche Prozesse noch weiter zu entwickeln. Sie appelliert natürlich an den ENC, gemäßigtere Forderungen an die Regierung zu stellen. Hier ist schon eine neue Dynamik entstanden.
Was hat de Klerk genau gesagt in seiner Rede? Also er hat die südafrikanischen Widerstandsorganisationen, hast du gesagt, legalisiert. Hat er noch neue Veränderungen angekündigt in Sachen Apartheid-Politik? Also gibt es institutionelle Reformen oder hat er die angekündigt in dieser Rede auch noch?
Es sind sicher Pseudo-Reformen, die nicht die Grundpfeiler der Apartheid angreifen. Am Donnerstag vor einer Woche wurde der Ausnahmezustand aufgehoben, außer in der Provinz Natal. Wenn man heute die Gesetzeslage beobachtet, muss man zum Schluss kommen, dass die wichtigsten Stützen der Apartheid nur funktionieren. Das sind die Gesetze der Einteilung nach Rassen. Nur so kann eine Rassentrennung durchgeführt werden. Die Homeland-Politik hat zwar versagt, aber sie wurde offiziell nicht aufgelöst. Ebenso der Land Act. Noch heute dürfen Schwarze nur 13% vom Land bevölkern. Das existiert auch noch.
Was gibt es denn an weiteren Apartheid-Gesetzen, die jetzt noch in Kraft sind? Neben den Homelands, neben dieser Land Act?
Es sind verschiedene kleinere Gesetze oder auch größere Gesetze, obwohl zum Beispiel das Gesundheitswesen, die funktionieren immer noch, obwohl die Regierung gesagt habe, das Gesundheitswesen sei bald offen für alle Rassen. Ebenso das Erziehungswesen soll aufgelöst, getrennten Schulen sollen aufgelöst werden. Wobei man sieht hier auch, im Budget 1990 und 1991 wird für ein weißer Schüler oder Schülerin fünfmal mehr ausgegeben wie für Schwarze. Zurzeit sind Lehrerinnen und Lehrer im Hungerstreik in Johannesburg, weil sie regelmäßige Löhne fordern. In Soweto sind zurzeit 400 Schulen geschlossen, weil das Schulmaterial, was von der Regierung versprochen wurde, nicht da ist. Es sind 300.000 Kinder auf der Gasse, die nicht in die Schule gehen können. Deswegen, was jetzt in Südafrika herrscht, ist eine funktionierende Apartheid, die zum Teil ja noch grausamer wurde von den Übergriffen von Rechtsextremisten. Mhm. Wer heute die Situation in Südafrika beschönigt, der schürt den Rassismus und natürlich weiter.
Wie wird diese Situation beschönigt?
Was gibt es da für Argumente? Du hast vorher ein paar Zitate von Spiegel vorgelesen und da wurde zum Beispiel von Verhandlungen gesprochen. Mhm. Das stimmt nicht. Es sind noch keine Verhandlungen haben stattgefunden, die eine größere Versammlung einberufen hätten sollen, sondern sind jegendlich Vorgespräche haben stattgefunden vom 2. bis zum 4. Mai, wo Bedingungen diskutiert wurden, wie es zu späteren Verhandlungen kommen solle.
Das sind die Gespräche zwischen de Klerk und Mandela.
Ja, zwischen dem ENC und der zwischen massendemokratischen Massenorganisationen und auch Vertretern der Kirche wurden Gespräche geführt, wo hoffentlich weitergehen sollen. Die sind zurzeit blockiert, weil die Forderungen vom ENC natürlich sehr hoch sind und die Regierung das Machtmonopol nicht abgeben werden will.
Wie ist der Widerstand zu charakterisieren? Der Widerstand gegen die neue Politik, die ja doch eine neue Politik ist, die de Klerk eingeleitet hat. Widerstand von wo? Gibt es auch Widerstand von der rechten, von der weißen Seite gegen diese Politik und wie sieht er aus?
Es gibt verschiedene Ebenen vom Druck, wo der von der weißen Seite kommt. Ich will mal anfangen bei der afrikanischen Widerstandsbewegung. Das ist eine faschistische weiße Organisation, die dem ANC den Krieg erklärt hat.
Du sagst faschistisch. Also das ist ein Wort, das manchmal sehr leicht von den Lippen kommt. Ich hätte das doch noch ein bisschen ausgeführt gehabt. Weshalb faschistisch? Was ist denn diesen Leuten faschistisch?
Das sind Leute, die die Apartheid über alles loben und die Zukunft in Südafrika nur mit einer Apartheid sehen. Sie diskriminieren die Schwarzen, wo es geht. Ihr Zeichen zum Beispiel ist auch ganz klar, das ist so ein dreizackiges Hakenkreuz. Weißberitten terrorisieren sie irgendwo ländliche Gebiete. Sie haben Ausbildungszentren, wo sie Söldner ausbilden, wo ganz klar ist, wo es darauf hinausläuft. Sie haben, wie gesagt, dem ANC den Krieg erklärt. Sie haben auch gesagt, kurz nach dieser de Klerk-Rede, dass sie eine ANC-Regierung militärisch stürzen wollen.
Wie können Sie das überhaupt? Haben Sie einen Rückhalt in der Armee und in der Polizei?
Hier muss man sehr differenzieren. Es gibt natürlich auch viele weiße Bürgerwehren, die jetzt zu den Waffen oder noch vermehrt zu den Waffen gegriffen haben. Nach dem 2. Februar waren die Waffengeschäfte total ausverkauft, weil die Weißen Angst hatten. Wir haben Meldungen mitbekommen, wo Schwarze angegriffen wurden, überfallen wurden. Es gibt Gebiete, die sehr konservativ, sehr rassistisch sind, wo man nicht mehr als Schwarzer oder Mischling auf die Straße gehen kann. So gespannt ist heute die Situation. Sehr viele Polizisten und Militärs treten jetzt aus der Nationalen Partei aus, gehen zu den Konservativen über oder eben zu den Rechtsradikalen, zu den Faschisten. Und diese Tendenz ist sehr bedenklich, die macht mir persönlich Angst. Es ist ganz klar, dass hier die politische Szene polarisiert wird und dass eine Lösung auf friedlicher Ebene sehr, sehr schwieriger wird.
Gibt es diese Polarisierung nicht auch auf der anderen und der schwarzen Seite? Es gibt ja die Auseinandersetzung zwischen Leuten vom ANC und den Leuten um den gemäßigten Zulu-Führer Buthelezi. Mandela hat ja davon gesprochen, in Natal, eben gerade in jenem Bezirk, wo ja der Ausnahmezustand noch nicht aufgehoben wurde, in Natal hat Mandela gesagt, schmeißt die Waffen ins Meer. Offensichtlich hat das nicht gewirkt. Weshalb gibt es diese Polarisierungen auch bei den Schwarzen?
Das Inkatha-Problem ist...
Was ist das Inkatha?
Inkatha ist die Bewegung, die Chefminister Gassa Buthelezi beherrscht oder im Kommando hat. Chefminister Buthelezi ist ein Mann, der früher mit Nelson Mandela zusammen war in der Jugendliga vom ANC. Er hat die Inkatha-Bewegung aufgebaut mit dem Ziel, ländliche Bevölkerungen zu politisieren, was vom ANC damals gut geheißen wurde. Später hat sich Buthelezi losgerissen und wurde sehr militant, hat eine Armee aufgebaut und hat nicht mehr die Ziele vom ANC verfolgt.
Welche eigenen Ziele hat er dann verfolgt?
Die Ziele von der Freiheitscharta, dass der Kampf mit gewaltlosen Mitteln gekämpft wird, dass die Widerstandsorganisationen koordiniert ablaufen sollen und dass die Fäden beim ANC zusammenlaufen sollen. Da ist er ausgerissen, er wollte eine eigene Organisation aufbauen und hat seine Machtstrukturen so sehr militant erweitert. Das hat in Natal zu größeren Problemen geführt, als ungefähr 1986 Gewerkschaften und von der Vereinten Demokratischen Front der Inkatha-Bewegung einen Gegenpol setzen wollten. Diese Gruppen bekämpfen sich bis heute. Inkatha hat um ihre Machtposition Angst gehabt und hat alle Mittel eingesetzt, um UDF und COSATU, diese ANC-nahen Organisationen, zu bekämpfen. Und die südafrikanische Polizei und das Militär hatten Buthelezi geschützt. Wenn Inkatha über die Gewerkschafter hergefallen ist, haben sie selten eingegriffen. Ja. Viele Gerichtsurteile belegen auch, dass Inkatha die Provokation gesucht hat, eben mit der Unterstützung der südafrikanischen Regierung. Heute wird in der internationalen Presse immer gesagt, man sehe ja, die Schwarzen können nicht friedlich miteinander leben. Wenn man diesen Konflikt genau analysiert, muss man sagen, das ist ein Apartheid-Problem. Das ist ein Rassismus-Problem, das durch die sozialen Auswirkungen wie Slums, Arbeitslosigkeit etc. verstärkt wurde und jetzt so zugespitzt wurde, wo kein Mandela kommen kann und sagen, schmeißt die Waffen ins Meer. Das wäre zu hoch gegriffen. Mhm.
Da wird doch sicher auch wieder gesagt werden, schaut mal, die Schwarzen können ja nicht einmal untereinander Frieden machen. Wie sollen sie es denn schaffen, einen Staat, einen ganzen Staat zu übernehmen? Wie sollen sie es überhaupt fertigbringen, Frieden zustande zu bringen zwischen den Schwarzen und den Weißen? Wovon hängen die weiteren Zugeständnisse de Klerks ab in seiner Politik dem ANC gegenüber, in seiner Politik der Apartheid, in Sachen Apartheid?
Es gibt drei Faktoren. Erstens mal die internationalen Sanktionen. Zweitens der Druck von rechts gegen de Klerk. Und drittens, wie sich die Widerstandsorganisationen jetzt koordinieren können. Ich will mit dem dritten beginnen. Es ist sicher wichtig, dass jetzt möglichst viele Volksgruppen ihre Ideen und Forderungen hineinbringen können in eine zukünftige Verhandlung. Mhm. Zweitens, zum zweiten Punkt, zu den Rechtsextremen, zu den Konservativen etc., die nicht einverstanden sind mit de Klerk.
Also gibt es ja die konservative Partei und die faschistische Partei. Genau, es ist wichtig, das auch zu trennen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, da gibt es nur noch die Faschisten rechts von de Klerk.
Sicher, natürlich kommen die Rechts, die Konservativen sehr nahe an die afrikanische Widerstandsbewegung etc. Das sind ja fließende Übergänge, aber man muss wirklich differenzieren. Und wenn es spätere Wahlen geben wird, ist nicht zu hoffen, dass die konservative Partei gewinnt. Weil es ist wichtig, dass de Klerk eigene Leute überzeugen kann, dass die Apartheid abgeschafft werden muss. Und dieser Druck, dieses Druckverhältnis muss überwunden werden. De Klerk muss gestärkt werden von eigenen Leuten aus der eigenen Reihe. Das ist sehr, sehr wichtig.
Wie stehen da die Aussichten?
Es ist sehr schwierig abzuschätzen, wobei weiße Wirtschaftsleute schon lange gerufen haben, jetzt müsse die Apartheid abgeschafft werden, rein aus ökonomischer Sicht. Ja. Und die Kreise werden de Klerk natürlich unterstützen. Ja, klar. Zum ersten Punkt, zu den internationalen Sanktionen. Wer jetzt die Sanktionen auflöst, oder zumindest teilweise auflöst, der verhindert weitere Demokratisierungsprozesse in Südafrika. Das ist ganz klar. Südafrika ist nur den neuen Weg eingegangen, weil sie ökonomisch unter Druck kam. Und dieser ökonomische Druck muss unbedingt weitergehen. Auch wenn es keine umfassenden und bindenden Sanktionen sind, haben sie Wirkung gezeigt. Und heute ist es so, dass viele ausländische Investoren verunsichert sind und nicht mehr abschätzen können, wie die Wirtschaft weiterhin in Südafrika ist, wird, sein wird, und investieren deshalb nicht.
Und gut, wir werden nach dem nächsten Musikstück über die Möglichkeiten eines Südafrika-Boykotts in der Schweiz weiter diskutieren.
Many sacrifices had to be made. Married men had to leave their homes and families for periods up to 8 months. Young men had to live without contact with their families for months on end. All had to endure discomfort, danger, and sometimes privation. Some even had to bring the highest sacrifice while answering the call of their country. They showed themselves to be fit, clever, and formidable fighters in every sense of the word. Now their reputation stands untarnished. It is there for all potential aggressors to see and to consider very carefully before embarking on any irresponsible adventure.
Ja, Beat Apartheid, zwei Gruppen, die eine Gruppe aus Südafrika, die andere aus Ghana, Cantata und Kalahari Surfers, haben wir gerade gehört. Radio Dreieckland von der 2,3 MHz, wir hören eine Sendung zur Anti-Apartheids-Bewegung in der Schweiz, die übernommen worden ist von Radio Dreieckland Basel. Und wir blenden uns jetzt in die Sendung wieder ein, in dem speziell nochmal um die Rolle der Schweiz geht und um die Haltung der Schweiz dem Staat Südafrika gegenüber.
Bedeutung zu diesem Besuch. Man muss sagen, dass die Schweizer Regierung natürlich immer die Haltung der südafrikanischen Regierung einnimmt. Die hat nie die Forderung vom südafrikanischen Widerstand aufgenommen, sondern hat sich immer nach den Wünschen der südafrikanischen Regierung orientiert. Das ist ein Riesenskandal, auch bei diesem de Klerk-Besuch wieder. Nicht Mandela als Volksvertreter wurde jetzt als erster eingeladen, sondern de Klerk. Und das ist eine Missachtung von der Forderung vom südafrikanischen Widerstand.
Was wollte de Klerk in Bern?
Er wollte nicht nur in Bern, sondern überall in Europa, dass die Länder die Sanktionen aufheben. Er wollte zeigen, dass er eine neue Richtung geht. Er wurde auch so überall gelobt. Verschiedene EEG-Länder haben sogar spontan zugesagt, dass sie ihre Sanktionen aufheben werden. Großbritannien hat es die schon getan. Was er in Bern wollte, er wollte natürlich weitere Unterstützung haben, dass der Handel weiterhin so gut laufe wie in der Vergangenheit. Und er hat sicher seine Lorbeeren in Bern auch bekommen.
Mandela mit seiner Frau ist in Genf erschienen. In Genf nicht etwa, weil er da irgendwen von der Schweiz getroffen hat, sondern weil da die UNO ist. Gab es offizielle Treffen zwischen Nelson Mandela und etwa mit Bundesrat Fellbach, dem Chef des Departements des Äußeren?
Ja, am Tag vorher, am 8. Mai, ist er mit der Regierung zusammengekommen. Er hat deutlich gefordert, dass er Sanktionen verlange. Die Regierung hat natürlich ihre alte Stellungnahme hervorgeholt und die positiven Maßnahmen
Constructive
erwähnt.
Constructive Engagement, wie das Reagan genannt hat damals.
Genau, ja. Und Mandela hat uns gesagt, dass er das Gefühl habe, dass die Schweizer Regierung, die Situation im Südafrika jetzt anders auffasse. Die Schweizer Regierung hat ja uns immer vorgeworfen, wir dramatisieren die Situation in Südafrika.
Was heißt dramatisieren?
Wir übertreiben, was wir erzählen, das stimmt nicht, es sei nicht so brutal, wie wir das so hergeben. Am Tag später wurden wir eingeladen von Winnie und Nelson Mandela. Er hat da gesagt, dass er sehr beeindruckt sei von unserer kämpferischen Arbeit und vor allem von unserem Informationsstand, der sehr gut sei und dass dies sehr wichtig für die Zukunft ist. Er hat uns auch klar gemacht, dass nur People Sanctions, das sind einzelne Boykottformen, die jeder Konsument und Konsumentin machen kann, wie kaufe keine Früchte aus Südafrika, habe kein Konto bei Großbanken etc. Nur durch diese People Sanctions kann man die Regierung unter Druck setzen, dass sie Sanktionen gegen Südafrika verhängt.
Kommen wir gleich zu diesen People Sanctions, aber hast du Mandela auch gesehen bei diesem Treffen? Warst du dabei?
Leider nicht, weil ich habe die Prämierung vorgenommen von 10 Plakaten. Wir haben in der Schweiz Jugendliche aufgerufen, dass sie Plakate und Flugblätter herstellen mit dem Inhalt, dass andere Jugendliche zum Bankenboykott aufgerufen werden. Das war ein erfolgreicher Wettbewerb, da haben über 200 Jugendgruppen und Jugendliche mitgemacht. Es sind 80 Plakate eingetroffen. Es wird in der Schweiz bis Ende Dezember eine Wanderausstellung geben mit diesen Plakaten. Ich habe aber von dem Gespräch in Genf durch meine Freunde und Freundinnen erfahren.
Im Moment laufen ja hier in der Region die Boykottwochen, Südafrika-Boykottwochen. Du hast vorher von den People's Sanctions gesprochen, also dass auf dieser Ebene eigentlich die ganze Auseinandersetzung auch laufen muss, von unten her, nicht, wenn von oben ja nichts kommt, was wir ja jetzt auch gehört haben von dir. Was läuft konkret bei euch in diesen Boykottwochen? Du hast, du schreibst mir auf einem Papier da von einem Arbeitsgemeinschaft kein Geld für Apartheid. Wie ist, das ist offensichtlich ein Bankenboykott, der da stattfinden soll. Wie erfolgreich ist dieser Bankenboykott bis jetzt?
Es sind von der Bankenkampagne 2500 Kontorückzüge zu melden und etwa 8000 Leute, die erklärt haben, sie werden keine Konten neu eröffnen. Das sind diese 10.000 und mehr sind Meldungen, die uns erreicht haben. Wir wissen aber, dass es zigtausend mehr sind, Leute, die das uns nicht übermittelt haben. Es gibt auch verschiedene Organisationen wie Hilfswerke, auch kleinere Firmen, die ihre Konten gelöscht haben. Sogar der Kantonshauptort vom Jura Delemont hat ihre Konten gelöscht bei den Großbanken und hat eine Spende, die sie von einer Großbank bekommen haben, in Höhe von 20.000 Franken sofort zurückgegeben. Diese Dynamik nimmt zu. Wir wissen, dass viele Banken Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, die am Schalter die Kundschaft bedient, weil sie sehr unter Druck kommen von Leuten, die die Geschäftspolitik der Großbanken kritisieren.
Am Schalter.
Am Schalter. Weitere Erfolge haben wir zu verbuchen. Es gibt mehrere Gerichtsentscheide, wo Lokalgruppen untersagt wurde, weiter Protestaktionen vor Großbanken durchzuführen. Das aktuellste ist in Zürich. Der Anti-Apartheid-Bewegung wurde schon mehrere Monate untersagt, vor den Großbanken Pickets zu organisieren, mit der Begründung, sie hätte schon genug auf ihr Anliegen aufmerksam machen können. Das wurde jetzt auch wieder bestätigt vom Verwaltungsgericht von Zürich und die Anti-Apartheid-Bewegung geht jetzt sogar vor Bundesgericht. Solche ähnliche Prozesse gibt es auch in Winterthur, St. Gallen zu verzeichnen. Wir wissen auch, dass die Großbanken und auch Großkonzerne sich als Privatpolizei aufführen, uns fotografieren, Dossiers anlegen und Provokateure einsetzen und so Standaktionen sabotieren. Wie gestern wieder in Basel, da wurden wir wieder fotografiert von der Migros und auch Privatdetektive konnten wir enthüllen.
Wunderbar, ja. Wir haben bei der Migros begonnen, auch Sarafina, kehren wir doch zur Migros wieder zurück. Es werden ja Äpfel verkauft aus Südafrika und in gewissen Filialen, nicht in allen Filialen, gibt es jetzt bei diesen Äpfeln Aufdrucke, also da sind ja immer 6 in so einem kleinen Pack drin, Aufdrucke, dass diese Äpfel aus Chile sind und bei anderen steht dann halt nichts drauf. Und bei diesen da nichts drauf steht, da muss man damit rechnen, dass die von Südafrika sind. Ich meine, man sollte vermutlich, Frau und Mann sollten vermutlich auch kein Obst aus Chile kaufen, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Aber wie geht ihr da konkret vor? Was macht ihr da so einer Angelegenheit?
Auf jeden Fall, also unsere Sekundärforderung an die Großverteiler ist, dass man alle Produkte anschreibt, woher das kommt. Wir wissen, dass Coop und Migros massiv die Kundschaft betrügen. Als De Klerk in der Schweiz war, haben wir ja aufgerufen, diese Produkte zu boykottieren. Die Konzernleitung der Migros hat alle Regionalleitungen angewiesen, die Produkte aus Südafrika umzudeklarieren. Und zweitens, dass keine Früchte in Außenständen vor der Migros verkauft werden, weil sie Angst hatten von unseren Protestaktionen. Mhm. Das hat eine Zeitung enthüllt und wir wissen, dass es gang und gäbe ist. Das ist die Sonntagszeitung gewesen, ja.
Und was heißt umdeklarieren der Produkte?
Das heißt, andere Herkunftsländer anzuschreiben. Das heißt auch nur ausländisch anzuschreiben. Das ist legale Form hier leider in der Schweiz. Die IG muss ja genau beschriften, woher das es kommt. Das kommt auch in der Schweiz, aber leider viel zu spät, das wird verzögert.
Weshalb?
Schon Konsumentenschutzorganisationen haben schon vor Jahren im Nationalrat Vorstöße unternommen. Die Arbeitsgruppe beeilt sich scheinbar auch nicht so. Die Importeuren haben da großen Widerstand geleistet, weil ihr Interesse natürlich ist, möglichst viele billiges Südfrüchte in die Schweiz bringen zu können, was ja wettbewerbsmäßig sehr lukrativ ist im Verhältnis zu Schweizer Obst. Und die Importeure wollen halt immer noch den Markt kontrollieren.
Urs Ecker, Sekretär der Aktion Südafrika Boykott, du hast ein Schlusswort. Was geschieht in den nächsten Wochen?
Wir haben am 21. Juni vor, dass wir in der gesamten Schweiz vor den drei Großbanken Protestaktionen durchführen wollen. In Basel konkret um 16 Uhr in der Freie Straße vor der SBG. Das wird überall in der Schweiz stattfinden. Wir rufen wieder zum Kontorückzug auf. Wir werden in Zukunft unsere Aktivitäten verstärken, weil wir merken, dass die Großbanken sehr nervös sind. Und wir haben Erfolg und wir werden bis zum Ende weiterkämpfen.
Mhm. Soweit das Studio Direkt von heute. Der Gast im Studio Direkt war Urs Ecker, der Sekretär der Aktion Südafrika Boykott.
Ja, Radio Dreigland von der 2,3 MHz. Damit geht das Tagesinfo von Montag doch noch pünktlich zu Ende. Wir haben also eine Sendung übernommen von Radio Dreigland Basel. Ich hoffe, trotz der etwas mangelhaften technischen Qualität dieser Sendung sind die Informationen doch interessant gewesen. Und es ist ja gerade auch in diesem Bereich für uns immer wieder wichtig, ins Dreieckland zu schauen. Und dazu gehört ja die Schweiz, die Nordschweiz auf jeden Fall, wie dort internationalistische Politik passiert und speziell ja auch die wichtige Kapitalstaat Schweiz sich zu Südafrika verhält und wie der Widerstand dort organisiert wird. Ein Hinweis jetzt für die nächsten Montage. Ihr wisst, es gibt da erstmal montags immer ein Hintergrundinfo, weil wir zurzeit kein Tagesinfo-Team für den Montag aufbauen können. Da sind noch jede Art von Mitarbeiterinnen erwünscht, die sich hier beim Info jederzeit melden können. Am nächsten Montag gibt es eine Hintergrundsendung zur DDR, zu den Veränderungen, die jetzt ab 1. Juli auf jeden Fall stattfinden, also die vorweggenommene Vereinnahmung der DDR praktisch in Deutschland. Also die DDR wird mehr oder weniger aufhören zu existieren. Wie sind die Auswirkungen auf den Trikont? Wie wirkt sich das Ausbleiben zum Beispiel von Entwicklungshilfegeldern für bestimmte Länder im Trikont aus? Die DDR, der Trikont und die Politik in der Vergangenheit und heute und den Montag drauf, um vielleicht schon mal etwas hier die Vorschau oder Interesse zu wecken für die Vorschau, wird es vermutlich eine Sendung geben, eine Hintergrundsendung über die Situation der Kurden in den verschiedenen Ländern, wo sie wohnen müssen und nicht anerkannt werden als eigene Nation, als eigene Kultur. Der weitere Hinweis für morgen. Morgen kommt das Tagesinfo wie immer, aktuell und hintergründig zwischen 18 und 19 Uhr vom Dienstag-Tagesteam. Und ganz zum Abschluss jetzt noch ein Hinweis, den ich eben bekomme. Ein Hinweis, der sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft bezieht. Und zwar findet in Mailand, also dort, wo bisher, glaube ich, die deutsche Mannschaft gespielt hat oder weiterspielt, ein Anti-Fußball-Weltfestival statt. Und zwar von Donnerstag, dem 28. Juni, bis Sonntag, den 1. Juli. 4 Tage lang soll dort diskutiert werden. Es gibt Musik von verschiedenen Gruppen. Es geht um die Repression gegen soziale Bewegungen, internationalistische Themen. Und sozusagen die Weltöffentlichkeit, Fußball-WM, soll genutzt werden, um sie für Gegenöffentlichkeit sozusagen zu instrumentalisieren oder eben zu nutzen. Und wer jetzt Lust hat, mit nach Mailand zu fahren, der kann sich morgen am Dienstag um 17 Uhr im Infoladen in der Klarastraße im Stühlinger weiter informieren und interessieren und wird dort weitere Auskünfte erhalten. Also wer zum Anti-Fußball-Weltfestival nach Mailand fahren will, am Dienstag ist Treffpunkt um 17 Uhr im Infoladen in der Klarastraße im Stühlinger. So, und den Übergang zur Sendung von Emmendingen macht jetzt nochmal Beat Apartheid und da die Gruppe Oliver Mutukudzi und The Black Spirits aus Zimbabwe.
So, das war das Tagesinfo von heute.